Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zum 16. politischen Aschermittwoch aus Berlin.
So klang es am vergangenen Mittwoch im Theater des Westens, dem neuen Veranstaltungsort des politischen Aschermittwochs Berlin, von und mit Gastgeber Arno Frating. Er hatte zum inzwischen 16. Mal Kabarettistinnen und Kabarettisten eingeladen, das vergangene Jahr und all die aktuellen gesellschaftspolitischen Ereignisse und Katastrophen, von denen es 2020 ja schon zu Genüge gab, satirisch einzuordnen und zu kommentieren. Und damit erstmal herzlich willkommen zu den Querköpfen. Am Mikrofon begrüßt Sie Daniela Mayer, aber deutlich mehr zu Wort kommen heute die Gäste des politischen Aschermittwochs. Nils Heinrich zum Beispiel, Fatih Civicolo, Georg Schramm und Sarah Bosetti. Und mit der Berliner Autorin und ihrer Liebeslyrik, die sie aus Hasskommentaren formuliert, starten wir jetzt in die Highlights des 16. politischen Aschermittwochs. Aufgezeichnet am 26. Februar in Berlin. Viel Vergnügen!
Einen wunderschönen guten Abend. So klingt meine Stimme. Ich finde es ein bisschen schade, ich hätte gern die 10 Minuten einfach mal so gemacht und ne, mal um so zu gucken, wie das so ist. Naja, aber so ist auch schön. Ich kann auch dieses, also die Sache mit dem Applaus ist sowieso sehr schön. Ich kann aber auch sehr empfehlen, wenn man irgendwo reinkommt und eine Band spielt, das ist super. Das solltet ihr vielleicht für euer Leben auch einführen, so wenn ihr zum Bäcker geht, ne, dass dann so eine Band spielt, wenn ihr reinkommt, ist wundervoll. Nun denn, habt ihr gute Laune? Ja? Schön. Das möchte ich nicht. Deshalb möchte ich jetzt 10 Minuten über Hass sprechen. Ich weiß nicht, ob Hass ein Gefühl ist, das ihr kennt, aber wir haben ja ein Hassproblem in unserer Gesellschaft. Die Menschen hassen zu viel und dieser Hass spielt sich inzwischen nun auch auf den Straßen ab, aber eine große Rolle spielt das Internet. Ich bekomme relativ häufig Hasskommentare im Internet, wie viele, viele andere Menschen ja auch. Und ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich weil ich einfach sehr unsympathisch bin, aber ich kriege diese Kommentare immer dann, wenn ich mich irgendwie politisch äußere. Vor allem, wenn ich über Feminismus spreche, dann werden die Leute immer sehr, sehr wütend und dann schreiben die mir so schöne Kommentare, wie zum Beispiel: Frau Bosetti, ich hoffe, dass Sie bald mal einen Axtmörder besucht. So, sowas in der Art. Oder: Ich sag's nur ungern, aber Sie hätte man abtreiben müssen. Den finde ich interessant, weil das ist ja streng genommen keine Kritik an mir. Ne? Ich denke dann immer, macht das mit meinen Eltern aus, habe ich nichts mit zu tun. Der hier ist auch sehr schön, Frau Sarah Bosetti, ihre Schaukel stand früher bestimmt zu nah an der Hauswand. Ne? Also die Leute denken sich Dinge aus, das ist eigentlich ganz schön, aber manchmal halt auch nicht. Und das wurde so mit der Zeit immer mehr, diese Hasskommentare. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss was machen mit der Energie, die darin steckt. Und dann habe ich mir angewöhnt, etwas sehr Albernes zu tun. Ich habe mir angewöhnt, aus den schönsten Hasskommentaren, die ich bekomme, etwas noch Schöneres zu machen, nämlich Liebeslyrik. So, und ich illustriere das mal, ich habe zum Beispiel diesen Kommentar hier bekommen. Erst habt ihr fast alle Männer kastriert, und jetzt ist keiner mehr da, der euch stupide, hirntote, verfressene, pseudo-intellektuelle, faule Zynikerinnen vor den Invasoren schützen wird. Ja, da mochte jemand Adjektive. Genau, und ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Sobald du sprichst, lerne ich dazu. Ich wusste nichts von der Gefahr, in der ich schwebte und dass du mein Held warst, mein Beschützer gar. Ich lebte friedlich vor mich her, kastrierte hier und da einen Mann. Und jetzt kommst du und atmest schwer, eine Invasion, die bahnt sich an. Ich bin beeindruckt, wirklich wahr, was du als Mann so alles weißt. Man sieht sie kaum, doch sie sind da, die Invasoren, krasser Scheiß. Nur eine Frage hätte ich noch, in meinem Ohr ein kleiner Floh. Ich glaub dir alles, Mann. Und doch, eine Kastration, die läuft ja so. Der Mann liegt ungewöhnlich stumm, ohnmächtig, reglos auf dem Boden. Dann schnippelt man ein bisschen rum und am Ende fehlt der Hoden. Nun hab ich dich nie kämpfen sehen, kenn also deine Technik nicht. Doch dachte ich, man kämpft im Stehen, boxt und schießt oder ersticht. Und das im Kampf so allgemein. Die Hoden kaum eine Rolle spielen. Wieso also soll es so sein, dass die Kastrierten da entfielen? Beschützen kannst du auch kastriert, wirklich wahr, probier es aus. Ich habe gehört, es animiert. Komm doch her, wenn du dich traust. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch mehr davon dabei. Ich habe einen Kommentar, der ist so poetisch, dass ich kaum wusste, wie ich da Lyrik draus machen sollte. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Der geht folgendermaßen. Immer sind die AfD die Bösen. Was die anderen machen, sieht keiner. Waffen an den ISS schicken und so. Moment, mein Schatz. Meinst du das ernst? Die ISS soll Waffen haben? Haben die da Platz so weit entfernt von Erde, Heim und Waffenladen? Und meinst du, dass die Politik die Waffen in den Weltraum sendet, damit sich bei einem Alienkrieg das Blatt für uns zum Guten wendet? Ich weiß nicht, ob das wahr sein kann, eine Raumstation als Alienschreck. Du bist doch sonst ein kluger Mann, warum nur glaubst du so einen Dreck? Vielleicht war es auch ein Fehler nur. Du hast dich lediglich vertippt, da hat die Autokorrektur den Sinn von einem Wort gekippt. Du wolltest gar nicht Waffen schreiben. Da fehlte einfach nur ein L. Damit die da im All nicht leiden, können sie Waffeln hochbestellen. Und dann ergibt das Ganze Sinn. Waffeln für die ISS, schwerelos mit Doppelkinn, ein bisschen Futter gegen Stress. Und wenn es um Waffelhandel geht, sind AfDler wohl echt raus. Die Internationalität der ISS ist ihnen ein Graus. Es müsste bei den 16 Ländern, die die ISS erblicken, sich in der AfD viel ändern, damit sie dorthin Waffeln schicken. Vielen Dank. Es ist allerdings natürlich nicht so, dass immer nur Menschen mir schreiben. Manchmal schreibe auch ich Menschen. Ich habe eine ganz neue Reihe, in der ich Menschen Briefe schreibe. Diese Reihe hat bis jetzt eine Folge. Aber es werden vielleicht mehr. In dieser Folge habe ich einen Brief an Alice Weidel geschrieben. Ich weiß nicht, Alice Weidel kennt ihr vermutlich nicht, ist auch nicht so wichtig. Aber ich habe den folgenden Brief geschrieben. Liebe Alice Weidel, ich habe eine Entdeckung gemacht. Wenn man bei dem für seinen absoluten Wahrheitsanspruch bekannten Kurznachrichtendienst Twitter oben ins Suchfeld Ali eingibt, kommt als erster Vorschlag ihr Name. Alice Weidel. Das finde ich ganz schön. Nicht nur leben sie also in einer interkulturellen lesbischen Beziehung, was in Kombination mit ihrer Parteizugehörigkeit auf ein recht ungesundes Maß an Selbsthass schließen lässt. Nein, nicht nur das, sie sind in Wirklichkeit auch noch ein Mann arabischer Herkunft. Nun ist es ja so, dass sie Männer arabischer Herkunft nicht besonders mögen. Wie geht es ihnen also damit, im Herzen ein Ali zu sein? Sag doch mal, Alice. Überhaupt wäre mal interessant, Rassistinnen oder Rassisten im Körper eines Menschen mit Migrationshintergrund aufwachen zu lassen. Wie lange würde es wohl dauern, bis der Hass verschwände? Denn dass er verschwände, daran besteht kein Zweifel. Du kannst keine Ethnie pauschal hassen, deren Nuancen du kennst. Der Philosoph John Rawls hat einen hypothetischen Urzustand ersonnen, in dem wir über die Gerechtigkeitsprinzipien unserer Gesellschaft entscheiden, ohne zu wissen, welche Position und Rolle wir anschließend in der Gesellschaft bekommen würden. Nur so, sagt er, könne eine möglichst gerechte Gesellschaftsordnung geschaffen werden. Noch viel schöner wäre aber doch, wenn wir zu jedem Zeitpunkt in den Körper und ins Leben einer anderen Person versetzt werden könnten. Oder wenn wir das durch ungerechtes Verhalten sogar provozieren würden. Wer seinen Partner betrügt, wird plötzlich zum betrogenen Partner. Harvey Weinstein wird zu einer jungen Frau. Und Sie, Alice Weidel, werden zu Ali. Ihre gesamte Partei würde morgen mit dunkler Hautfarbe aufwachen oder mit einem zerbombten Haus in Syrien. Nichts würde wohl schneller zum Ende der AfD führen als das. Und was sagt es über eine politische Partei aus, wenn sie zu nichts zerfallen würde, sobald ihre Mitglieder von ihrem eigenen Programm betroffen wären? Du kennst die Antwort, Ali Weidel. Aber keine Sorge, wir retten dich vor dir selbst.
Applaus
So, zum Abschluss dieses Blogs, weil ich möchte euch ungern mit Gedanken an die AfD in das weitere Programm schicken, deswegen habe ich noch ein kurzes Gedicht, das zum schönsten Kommentar, zum schönsten Hasskommentar gehört, den ich überhaupt je bekommen habe. Ich habe ein ganzes Buch damit vollgeschrieben, aber das ist wirklich mein Lieblingskommentar, der geht so: Eine Frau überlebt nicht einmal 24 Stunden in der Wildnis. Vor allem dann nicht, wenn sie ihre Tage hat und ihre Blutspur vor einer Gruppe hungriger Wölfe durch den halben Wald führt. Ohne Mann kann die Frau einfach nicht lebensfähig sein. Das konnte sie nie und das wird sie auch nie. Ja, ich meine, das ist ja schon ein Ding. Also, ne, das ist ja ein Problem, das wir haben, dass die Frauen immer den ganzen Wald voll bluten und dann ist da... Ey, zum Glück gibt's Wölfe, ne? Was für... Egal, ich habe das folgende Gedicht daraus gemacht. Was tät ich bloß auf mich gestellt, in einer unbemannten Zeit? Kein Retter und kein starker Held, nur ungeschützte Weiblichkeit. Ich würde durch die Wälder irren, blutend, ungeschickt und schwach und fänd emotional verwirrend, dass niemand mir den Hof hier macht. In meinen High Heels würde ich holpern, in meinem Kleidchen fast erfrieren, würde ich über ein Raubtier stolpern, würde ich statt kämpfen diskutieren. Ich bin halt niedlich, aber nutzlos. Ohne dich kann ich echt nix. Im Wald bin ich fast rührend schutzlos. Ich brauche einen Obelix. Du siehst, wir können uns nicht helfen, nur euch Männer stetig plagen. Unrecht tust du bloß den Wölfen, sie würden niemals Frauen jagen. Der Wolf, der ist ein scheues Tier, er meidet Menschen, wenn er kann und ist damit, ich spreche von dir, klüger wohl als mancher Mann. Vielen Dank.
Sarah Musetti! Wir haben ja gerade im November 30 Jahre deutsche Einheit gefeiert und viele haben gesagt, was gibt's da zu feiern? Ja, da ging's ja eigentlich los, dass das alles irgendwie anders wurde. Da mussten wir Lichterketten machen und sowas. Also das war eine schwierige Zeit, 30 Jahre deutsche Einheit. Die Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen zeigen, das Land ist gespalten. Ja, es ist gespalten und dann fragt man sich, zwei deutsche Staaten, das wäre doch eigentlich in Ordnung gewesen, ja? Zwei deutsche Staaten, warum nicht? Das heißt ja in der Nationalhymne Deutschland, Deutschland. Ja, aber wir mussten das Land zusammenlegen, weil Kohl im Amt so gewachsen ist, dass wir das Land zusammenlegen mussten. Und wir haben einen, der sich damit auskennt. Er ist in beiden Ländern, also im Osten aufgewachsen und dann von der Wende verweht in den Westen. Er kennt sich aus, er hat da ein ganzes Programm drüber gemacht. Da wird er jetzt einen Ausschnitt daraus vortragen. Deutschland einig Katerland heißt der Titel. Es ist Nils Heinrich!
Vielen Dank. 30 Jahre ist die DDR schon weg und mittlerweile hat sich ja vieles vermischt. Die Frage ist, interessiert das überhaupt noch jemanden, diese Unterschiede Ost- und Westdeutsch, die leben doch teilweise zusammen, teilweise sind die auch miteinander verheiratet. Und ich habe jetzt einen Dialog aus einer Ost-West-Ehe, wo es um die Frage geht, nach wem kommt das Kind? Ich werde es... vorlesen, ich sag's gleich am Anfang, ist komplett ausgedacht. Ich muss das sagen, meine Schwiegermutter ist im Saal. Nicht, dass es Ärger gibt. Ich lese es vor von einem Gerät. Man liest heute von Geräten. Ich habe hier ein Zweipad dabei, das machst du an. Sofort ist das Display da und wenn du diese Wischbewegung machst, klingt es, als würdest du umblättern. Das ist total richtig toll. Seit ich das benutze, muss ich nicht einmal den Akku nachladen. Also, die Mutter, ja. Umweltschutz, ganz groß. Die Mutter fängt an. Der Junge räumt sein Zimmer nicht auf. Seit zwei Tagen sage ich ihm das, aber er tut's einfach nicht. Der Vater. Ja, weil ihr Wessis immer nur reden könnt. Deswegen gibt's auch so viele Talkshows. Ihr redet und redet und redet. Ihr produziert tonnenweise heiße Luft und dann wundert ihr euch über den Klimawandel. Ja, und du? Du beschwerst dich in einer Tour über die Zustände, aber mir mal vormachen, wie es besser geht, kannst du auch nicht. Du kannst nur jammern. Jammern, jammern, jammern. Typisch Ossi.
Völliger Mumpitz. Ich weiß wenigstens konkret, worüber ich mich beschwere. Aber euch geht's ja nur ums Reden. Und damit das besser klingt, nennt ihr das immer Empathie. Und wenn wir Ossis nicht so reagieren, wie ihr euch das vorher ausgemalt habt, kriegt ihr einen hysterischen Anfall.
Ich kann nichts dafür. Ich habe Schilddrüsenüberfunktion. Warum hast du mich eigentlich geheiratet?
Naja, irgendwer muss doch die Einheit vollenden.
Reicht es nicht, wenn Peter Maffay das macht? Mit seiner neuen Ische aus Halle, dieser blutjungen Lehrerin, deren Vater noch in die Windeln gekeckert hat, als Peter Maffay schon zum dritten Mal verheiratet war.
Was soll jetzt dieser Maffay-Vergleich? Als ob alle Ossis pausenlos Peter Maffay hören. Oder soll das eine Anspielung auf meine Körpergröße sein?
Nee, du bist größer als Peter Maffay. Der wird ja immer kleiner, weil er ständig singt. Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Teil von mir. Aber nochmal die Frage, warum hast du mich geheiratet?
Damit ich mich wieder fühle wie damals in der DDR. Überwachung gemaßregelt.
Das musst du gerade sagen. Wer holt denn immer wieder die Tetrapacks aus dem Müll raus und zeigt mir, wie man die richtig zusammenfaltet? Weil das platzsparender ist?
Das stimmt ja auch. Man muss die platt machen vorm Wegschmeißen. Deckel aufdrehen, Seitenlaschen abreißen, hochfalten, Luft rausdrücken, das Ding platt pressen, jetzt den Deckel drauf und fest zudrehen. Dann sind die dünn wie eine Briefmarke und man kriegt viel mehr in den Mülleimer rein. Aber das weiß man natürlich nicht, wenn man studiert hat, so wie du.
Hört, hört, da spricht die Arbeiter- und Bauernklasse. Ist es eigentlich was Genetisches, diese sexuelle Anziehungskraft von Ossis und Altstoffen? Und dann kontrollierst du auch immer überall, ob das Licht aus ist.
Ich mach das für die Umwelt, Greta und so. Licht spart Strom, wenn's aus ist. Aber das kannst du ja nicht wissen, weil ihr Wessis so verwöhnt seid. Überall Rolltreppen, überall Fahrstühle, überall Bewegungsmelder. War das schlimm nach dem Krieg, als ihr das Licht noch selber ausschalten musstet? Da hattet ihr wochenlang Muskelkater in den Fingerkuppen. Aber in unserer Wohnung gibt's nun mal keine Bewegungsschalter und Bewegungsmelder. Darum lässt du das Licht überall brennen und ich mach's aus. Wer macht also wieder die Drecksarbeit, die du nicht machen willst? Der Ostdeutsche, wie früher.
Ossis und umweltbewusst, hahaha. Ihr Ossis wählt ja nicht mal die Grünen, weil ihr Angst habt, die nehmen euch eure Autos weg. Und das wäre jetzt schade bei den vielen neuen, schönen Umgehungsstraßen. Ihr hasst doch alles, was grün ist. Ihr könnt ja nicht mal Salat richtig aussprechen. Das heißt Salat, nicht Salat und auch nicht Spinat. Und was das Kind angeht, ich mache wenigstens nicht so einen Druck wie du. Bei mir kann das Kind Kind sein. Es wird kein Systemling, so wie du einer warst.
Oh, das ist ein gutes Stichwort. Wenn hier jemand Systemling ist, dann jeder Wessi. Wir haben in unserem System damals nur so getan, als ob wir denen da oben ihre Parolen abkaufen. Konkret haben wir die doch komplett ignoriert. Aber wenn ihr dem System heute ganz konkret, sagen wir mal, ein Auto abkauft, tut ihr ja nicht nur so. Dann kauft ihr das Auto ja wirklich und schon hängt ihr drin im System. Versicherung, Steuer, ADAC, Ölwechsel, Duftbaum, Motorwäsche, Aussaugen, Versicherung, Steuer, ADAC, Reifendruck, tanken, 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 Parkschein, Parkschein, Parkschein. So ein Auto ist doch nur dafür da, um den Besitzer abzumelken. Und der merkt's nicht mal. So raffiniert haben die das eingefädelt. Man hat euch zu braven Verbrauchern erzogen. Führerschein machen, Auto kaufen, Coca-Cola trinken, jedes Jahr ein neues Smartphone, den neuen Till Schweiger-Film gucken, Eigentumswohnung kaufen, Kredit aufnehmen, zweiten Kredit aufnehmen, Zweitwagen kaufen. Die meisten Autos hier bei uns in der Straße, guckt ihr das doch mal an, die werden doch nur gekauft, weil vor dem Haus eine Parklücke frei war. Und damit die der doofe Nachbar nicht kriegt, stellt man sich selber ein Auto da rein. Ihr funktioniert genau so, wie es das System haben will. Dank euch existiert dieses System und ihr nennt uns Systemlinge. Wenigstens haben wir kein Auto.
Ja, das ist ein verdammter kommunistischer Einfluss. Der hat schon richtig auf mich abgefärbt. Mein Sohn hingegen ist ein Freigeist. Der ist kreativ.
Ach so, so nennst du das. Das ist keine Kreativität, das ist komplett Versagen.
Wenn der Junge kreativ wäre, könnte man auf seinen selbstgemalten Tuschebildern was erkennen. Mal eine Wiese, einen Baum oder einen Menschen. Was ich da sehe, sind brennende Stumpen und zerstreute Einzelteile.
Das sind Mordfantasien eines Psychos, der nicht malen kann, weil er sich an beiden Händen die Finger zusammengetackert hat, weil er mal wissen wollte, wie das ist. Dieses Kind ist nicht kreativ, es ist unsicher, es weiß nicht, was es will. Es gibt heute Schwule, Lesben, Heteros, Transmenschen und Ostdeutsche. Jeder von denen weiß genau, was er will. Dieses Kind ist keins von allem. Es ist unsicher, es kommt nach dir, es ist ein Wessi. So was ist man, das kriegt man nicht mehr weg, nicht mal mit Fleckentferner.
Na super, im Feindpropaganda wart ihr Ossis immer schon gut. Kein Wunder, wenn man aus einem totalitären System kommt. Immer schön trotzig sein, immer unfreundlich und immer die Hand beißen, die einen füttert. Was soll das denn heißen? Wenn wir nicht gewesen wären, wäre es euch nie so gut gegangen im Westen. Wer hat denn im Billiglohnland die Einzelteile für Ikea hergestellt und eure Kühlschränke? Wer hat denn euren schönen Quelleversand bestückt? Wir haben euch sogar unsere Pflastersteine verkauft damals. Wir haben unsere Straßen dafür aufgerissen, damit ihr schön urige Garagenauffahrten habt. Es gab ja damals auch den Spruch, ach, wäre ich doch ein Pflasterstein, dann könnte ich schon im Westen sein. Was habt ihr? Ihr habt uns eure Pflastersteine verkauft? Was seid ihr denn für Nutten? Meinen Körper kannst du haben, aber meine Seele nicht. Kein Wunder, dass euer komisches Land zusammengebrochen ist, wenn ihr das Fundament rausreißt. Ach komm, wer hat euch sogar euren Müll abgenommen und eure Westkacke auf Siegerwiesen rund um Ostberlin verstreut? Es waren doch wir im Osten. Was? Ihr habt unsere Kacke? Was wart ihr denn für Nutten? Das ist ja schon SM. Aber wir haben euch immerhin harte Währung für unsere Scheiße gegeben. Westkohle für Westkacke. War ein fairer Tausch. Nee. Das Geld haben nicht wir gekriegt. Das hat die SED kassiert. Wandlitz, Honecker und so. Das war Sani unfair. Oh, da haben wir es wieder. Was die Ossis am besten können, ist Selbstmitleid und Opferkult. Typisch deutsch. Mein Sohn ist aber anders. Der ist Europäer. Ja, da hast du recht. Der ist temperamentvoll wie ein Spanier, hinterhältig wie ein Italiener, verfressen wie ein Franzose, untreu wie ein Ungar, eigenbrötlerisch wie ein Tscheche und er kann nicht mit Geld umgehen wie ein Grieche. Oh, und du bist ausländerfeindlich, typisch Sachse. Ich bin kein Sachse, ich bin Sachsen-Anhaltiner, du Wessi Montessori-Muschi. Ich bin kein Wessi, du POS-Prolet. Ich bin West-Berlinerin. Hä? Ja, für mich ist Westdeutschland Westdeutschland, obwohl ich nicht Ostdeutschland bin. Hä? Ja, das verstehen nur echte West-Berliner. Wir sind ein Sonderfall.
Das stimmt. Massiv verschuldet, kalter Entzug von jahrelangen Subventionen, säuft auf offener Straße Bier, brauchtest jahrelang nicht zur Armee und theoretisch hast du einen ganz tollen Flughafen.
Stimmt. Als die Mauer noch da war, konnte ich wenigstens über euch drüber fliegen. Jetzt muss ich durch euch durch. Ostdeutschland ist immer um mich rum. Nur, dass ich jetzt um Mitternacht leider nicht mehr sagen kann, ich muss gehen, ich habe nur einen Tagesschein. Ach, egal. Willst du ein Bier?
Ja, gerne. Was haben wir denn da?
Radeberger.
Ja. Gehen wir weg damit. Seitdem es das immer und überall gibt, schmeckt's mir nicht mehr. Haben wir noch Augustiner?
Ja, zwei Flaschen sind noch da.
Ein Glück. Ohne Bayern hätten wir ja gar nichts mehr zu lachen. Pass auf, ich hab da ein kleines Gedicht. Wenn man in ein Tempo schneuzt und das mit Leberkäse kreuzt, kommt dabei etwas heraus, das sieht wie Markus Söder aus. Vielen Dank.
Lied Heinrich! Beim 16. Politischen Deutschen Mittwoch. Ja, diese Einheit, das geht halt in unseren Köpfen rum. Wir in West-Berlin haben das ja auch erlebt. Wir hatten es so schön, nicht? Die einzige Stadt der Welt mit nur einer Himmelsrichtung, rundrum alles Osten. Das war hervorragend. Aber wir haben danach der Wende eine unglaubliche, gigantische Umverteilung erlebt. Und wir hatten aber was anderes zu tun, als uns darum zu kümmern. Nicht? Wir mussten uns um den aufkeimenden Rassismus kümmern. Wir mussten Lichterketten machen. Und es ist ja so, dass heute Leute aus dem Westen kommen, die im Osten sehr erfolgreich sind, wie Gauland, der gesagt hat, er hat den Korridor des Sagbaren erweitert. Und Höcke, der sagt, er will ein bisschen Hefe in den Most geben. Wir haben einen Mann aus Köln, der dazu etwas sagen kann. Er heißt auf Türkisch Fatih Çevikoğlu. Auf Deutsch heißt das Fatih Çevikoğlu.
Guten Abend. Wie ist es? Das ist nicht schlimm. Politischer Aschermittwoch 2020. Es gibt viel zu erzählen. Das Land verändert sich. Wir erkennen uns gar nicht wieder. Wir sind technisch in einem Status, den wir noch nie hatten. Wir sind, das Digitale hat uns ergriffen. Wir gehen technisch komplett durch die Decke. Selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz, 3D-Drucker, Quantencomputer. Es ist der Wahnsinn. Wir gehen technisch komplett durch die Decke. Im selben Moment gehen wir als Gesellschaft zurück in die Höhle. Du brauchst gar nicht weit gehen. Guck dir das Weiße Haus an. Nein, nein, im Weißen Haus sitzt, um mal in der Analogie der Computersprache zu bleiben, ein 2-Bit-Prozessor. Mit einem Pfiffi am Kopf. Und der ist lustig. Der sagt so Sätze wie, ich möchte Grönland kaufen. Und das ist lustig. Wir sagen, Grönland haben wir nicht, wir könnten Sachsen anbieten. Sachsen und Brandenburg. Buy one, get one free. Thüringen to go. Der sagt aber auch so Sätze wie, wenn wir Nuklearwaffen haben, warum benutzen wir sie nicht? Das ist nicht lustig, ich kann nur hoffen, dass der Nuklearcode mehr als 280 Zeichen hat. Und dieser Mann sitzt da und redet von Make America Great Again, redet von America First. America First ist der Slogan des Ku Klux Klan. Ku Klux Klan kannst du gerne mal googeln. Make America Great Again, das Konzept des mächtigsten, politisch mächtigsten Mannes für die Zukunft, heißt zurück in die Vergangenheit. Das Konzept heißt zurück in die Vergangenheit, die gute alte Zeit, zurück zur alten Stärke. Dieses Konzept hat gerade große Konjunktur. Überall. Bei uns in Europa, die Engländer. Brexit, the British Empire gonna take back control. Brexit. Auch hier der Gedanke, zurück zur guten alten Zeit. Vergiss Europa, die Türken reden seit geraumer Zeit vom Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich war ein Weltreich. Ja, Jungs, aber schon ein paar Tage her. Wir werden wieder, ich glaube nicht. Doch, doch, nein, nein. Gib mir einen Döner, behalte das Restgeld und zahl deine Steuern. Aber es ist gar nicht wichtig, wer das sagt. Wichtig ist, dass dieses Konzept der guten alten Zeit gerade Konjunktur zu haben scheint. Dass es Menschen gibt, die das als politisches, wählbares System als Alternative begreifen. Die gute alte Zeit. Unser Glück in Deutschland ist, Intelligenz lacht. Und der Rest ist da denkt so, wo war denn unser Glück in Deutschland? Wir hatten doch kein Glück in Deutschland. Doch, unser Glück in Deutschland ist, dass wir uns hier nicht entscheiden können, was die gute alte Zeit war. Adenauer, Honecker oder du weißt schon wer. Die einen sagen so, die anderen so. Und das führt bei uns, gerade nur bei uns im Land und speziell bei uns im Land, zu einer ganz merkwürdigen Spannungskultur. Während die ganze Welt technisch durch die Decke reitet, Seoul hat flächendeckend 5G eingeführt. Das braucht man für das selbstfahrende Auto. Haben wir bei uns im Land hochrangige Politiker, allen voran unseren Innenminister, the artist formerly known as the Heimathorst, der sich allen Ernstes in diesen gerade beschriebenen Momenten, in diesem Zeitraum hinstellt und Sachen formuliert wie, Migration ist die Mutter aller Probleme. Und das ist Quatsch. Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Richtig wäre der Satz, wenn er sagen würde, meine Migration ist die Mutter aller Probleme. Migration ist nicht die Mutter aller Probleme. Und warum lacht da keiner drüber? Weil ihm sofort der Verfassungsschutz zur Seite gesprungen ist. Verfassungsschutz kennst du. Kennst du Verfassungsschutz? Verfassungsschutz, das sind die Jungs, die die AfD nicht beobachten wollen. Begründung? Interessenskonflikt. Das ist mein Lieblingslachen, das ist politisch korrektes Lachen. Der Lachimpuls kommt, du unterdrückst du. Warum machst du das? Weil du besser sein willst, als du bist. Vergiss das. Wir sind alle gleich schlecht. Lass es raus. Bei Verfassungsschutz und die Rechten, just good friends. Ich habe gehört, der Verfassungsschutz soll ein neues Zentrum bekommen. Man weiß noch nicht wo, man munkelt der Obersalzberg. Das meine ich. Genau. Bei ruhig und bei Licht betrachtet, Verfassungsschutz kannst du ohne SS noch nicht mal schreiben. Und schau dich um, wir leben in Deutschland 2020, Aschermittwoch, am politischen Aschermittwoch. Da, wo ich herkomme, in Köln, wird am Aschermittwoch der Nubbel verbrannt. Nubbel ist eine Strohpuppe, die kostümiert ist und über jeder Kneipe hängt. Und wenn der Karneval zu Ende ist, wird diese Strohpuppe verbrannt, weil der Nubbel an allem schuld ist. Der Nubbel ist schuld daran, dass du keine Freundin hast. Daran, dass du frustriert bist. Daran, dass du arbeitslos bist. Daran, dass du alleine noch bei Mama wohnst. Wir in Köln verbrennen diese Puppe und danach ist gut. Aber es gibt Menschen bei uns im Land, die haben dasselbe Gefühl, nehmen dann eine Waffe in die Hand und gehen los und töten Menschen. Das ist keine Fantasie und keine Fiktion, das ist Realität in der Bundesrepublik Deutschland 2020. Und was macht das mit uns? In einem Land, wo wir in dieser Stadt sitzen, 91 Rassisten im Deutschen Bundestag. Und man darf sie Rassisten nennen. Rassismus ist keine Meinung. Rassismus ist ganz klar definiert. Wenn man Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, der Religion ausgrenzt, abwertet und diskriminiert, ist das Rassismus. Und das ist deren täglich Brot. Das ist nicht justiziabel, aber es ist und bleibt rassistisch. Und es ist vielleicht unsere Aufgabe, dagegen aufzustehen, mit nichts außer dem gesprochenen Wort, um dagegen zu stehen. Und sie töten nicht nur in Hanau, in Halle, in Kassel. Sie tun sich zusammen über Jahre und ziehen durchs Land und erschießen Menschen. Und heißt, es sind nur drei. Es braucht ein Netzwerk dafür. Nur das Problem ist, dieses Netzwerk kann man nicht vor Gericht stellen. Und für mich, mein NSU heißt Solingen. Und in Solingen sind Menschen gestorben, weil sie Menschen sind. Und der damalige Kanzler, der korrupte Koloss Kanzler Kohl, hat damals den Satz gesagt, ich mache keinen Beileidstourismus. Und ich war damals so irritiert, wie ich es heute bin. Nach Tag X nach Hanau, nach Kassel, nach Halle, nach NSU, nach all dem, an diesem Pultchen Aschermittwoch. Und weißt du, was mich damals gerettet hat? Ich habe einen Text geschrieben, der mich erlösen konnte. Einen befreien konnte, dieses Gefühl rauslassen konnte. Weil ich komme damit nicht klar. Vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, dass du dich auf eine Wohnung bewirbst und der Mann sagt, wie heißen Sie? Cevicolo. Nee, die Wohnung ist schon weg. Dann rufst du nochmal an und sagst, du weißt, was er sagt. Sag, wie heißen Sie? Und was sagst du dann? Schröder, Müller, Meier, Schmitz. Genau, ich sag Goebbels. Du willst ja sicher gehen, dass du die Wohnung bekommst. Genau. Vielleicht haben wir uns an dieses Gefühl gewöhnt, aber man gewöhnt sich nicht daran. Ich gewöhne mich nicht daran, dass ich in eine Polizeikontrolle komme, der Polizeiwachtmeister kommt zu mir und sagt, wie kommt das, dass so ein Typ wie du sich so einen Wagen leisten kann? Keine Zeit für Ohnmacht. Es muss eine Antwort her zu meinem Freund und Helfer. Und ich sage dann sehr freundlich, souverän und hilfsbereit, wie ich bin, sage ich, ich weiß auch nicht, Herr Wachtmeister, vielleicht, weil ich in der Schule aufgepasst habe. Aber es ändert nichts an der Situation, die wir hier haben. Und der Text, den ich jetzt bringen möchte, dieser Text ist nichts Besonderes. Dieser Text, den habe ich geschrieben, das ist nicht besonders. Das Besondere an diesem Text könnte sein, dass dieser Text fast 30 Jahre alt ist. Dieser Text klingt wie, das ist geschrieben 93 im Mai nach den Anschlägen in Solingen, nach dem, was wir heute Hanau nennen, habe ich sowas geschrieben wie, Papier ist geduldig. Ich will wissen, wer ist schuldig. Sind es immer mehr Nazis, die Asylanten, Flüchtlinge, Ausländer attackieren? Ist das mutig, blutig? Nein, ich bin nervös, weil die Atmosphäre fühle ich Gewalt auslöst. Oder kann, wer ist dran? Bleib ich verschont von diesem Bann? Verwirrung in den Köpfen, keiner kann Ideen schöpfen. Wir nähern uns dem Richter im Land, Denker und Dichter. Wer spricht da, wer schreit? Sind alle Mann bereit? Ist es schon vergessen, die Vergangenheit? Ich glaube nicht. Oder doch? Und wir hoffen alle noch auf den Frieden und den Segen, von dem so viele Menschen reden. Mit Kerzen in den Händen glaubten sie, was zu bewegen. Wir werden es erleben. Kein Segen, kein Regen, aber ein dickes, fettes Erdbeben. Eben nach diesem Beben wird es kein Leben geben. Und wenn wir untergehen, werden wir euch mitnehmen. Okay. Dieser Text ist 30 Jahre alt und was ich heute denke, ist, es gibt Menschen, die können nicht unterscheiden zwischen Muslimen und Terroristen, zwischen Deutschen und Nazis. Die, die das unterscheiden können, die sind ein Teil der Lösung. Und die, die das nicht unterscheiden können, sind ein Teil des Problems. Lasst uns ein Teil der Lösung sein. Und der Widerstand gegen die Verrohung der Gesellschaft beginnt mit der Überwindung der eigenen Angst. Und vielleicht fehlt es uns einfach nur an der Notwendigkeit, der Erfahrung von Solidarität in unserer Gesellschaft. Allah zusammen.
Fatih Cevicolo!
Thank you. love can do. Life's good for anything that ails you. Oh, how's about a sweet romance or two? Yes, two.
A kiss can pep you up.
A little heart will snap you up.
If dreams have kept you up, it only fills you need girls.
Love is precious thing that never fails you. Love's good for anything that ails you.
Swing Dance Band und begrüßen Sie beim 16. Politischen Rat am Mittwoch, Georg Schramm!
Ich habe eine frohe Botschaft, meine Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es uns erlaubt ist, wenn wir aus dem Leben treten wollen, uns Hilfe zu holen. Das fordert mir großen Respekt ab. Das ist sicher kein leichtes Urteil gewesen. Ich finde es ausgezeichnet, muss ich ehrlich sagen. Als erstes können wir dann aufhören, immer Suizid oder Selbstmord zu sagen, sondern Freitod. Und wir haben die Möglichkeit, wenn wir schon ein nur wenig selbstbestimmtes Leben haben, wenigstens selbstbestimmt Feierabend zu machen. Das ist erfreulich. Man muss nur jetzt auf der Hut sein, als alter Mensch. Nicht? Wenn sich das rumspricht, dass die Möglichkeit da wäre, dann kann es Ihnen passieren im fortgeschrittenen Alter, und das wird dann manchmal von der Familie definiert, was fortgeschrittenes Alter ist, ne? Dass man nett deckt, Kaffeekuchen, und sagt, sag mal, Opa, dir geht's nicht wirklich gut, ne? Wir sehen das. Quäl dich nicht. Möchtest du mal mit Doktor sowieso sprechen? Der ist da voller Verständnis. Das ist nicht ungefährlich, ich sag's Ihnen, nicht? Also, ich freue mich über dieses Urteil, aber mir schwant nichts. Jetzt mal nur mal als Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich auf Friedrich Merz komme. Friedrich Merz. Übrigens, der hat ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist der einzige Bundestagsabgeordnete seit Existenz des Bundestages. Also seit es unsere Republik, unsere Demokratie gibt, hat ein Abgeordneter bis jetzt es gewagt, vor Gericht zu klagen, dass er nicht den Schwerpunkt seiner Arbeit als Abgeordneter sieht. Das war Friedrich Merz. Ich weiß leider nicht, wie das Urteil ausgegangen ist. Ich hätte ihn gerne gefragt, wenn ich mal mit ihm eingeladen werde zusammen. Sagen Sie mal, Herr Merz, was ist eigentlich aus dem Verfahren geworden, nicht? Gilt das eigentlich auch für Parteivorsitz und Kanzlerschaft? Nicht? Das wäre ja schön, wenn er da nur 10% seiner Schaffenskraft reinsetzt, könnte es vielleicht irgendwie erträglich werden. Nicht? So, nein, aus einem anderen Grund, jetzt fange ich schon wieder an, mich zu verzetteln, gar nicht gut. Friedrich Merz hat ja bei seiner Erklärung gesagt, also der Rechtsextremismus muss entschieden bekämpft werden. Und kurz darauf hat er gesagt, und das machen wir unter Umständen, ein Journalist hat ihm eine Fangfrage gestellt. Die haben gesagt, ja, zum Beispiel Bekämpfen von Clankriminalität. und rechtsfreie Räume in Städten von Ausländern, das ist auch eine Möglichkeit, Rechtsextremismus zu bekämpfen. Jetzt könnte man zum Beispiel den Pflegenotstand bekämpfen, indem man sagt, na ja, wenn die Zustände so schlecht sind im Altersheim, also warum tun Sie sich das noch an? Nicht? Man überlegt ja auch, dass man keine Menschen mehr aus Seenot rettet im Mittelmeer, weil die sonst denken, ach, das ist ja lustig, da kann man ja auf dem Schlauchboot und da wird man gerettet, das ist ja toll. Dieser Pull-Effekt, der könnte im entgegengesetzten Sinne könnte sich entwickeln, dass man den Pflegenotstand bekämpft durch Ausdünnung der Demenzdecke sozusagen. Nicht? Dass man, solange Sie das selber entscheiden können, aber sagen Sie mal, Sie sind jetzt dement zum Beispiel, Sie wissen gar nicht mehr, wer Sie sind und wer die anderen sind, die da rumlaufen, wissen Sie auch nicht genau. Sie merken nur, Sie sind fremd. Ja? Können aber nicht mehr selber entscheiden. Jetzt, wer entscheidet da? Nicht? Familie? Also, ich sage immer ganz offen, ich habe größtes Verständnis für Leute, die sagen, der Opa oder mein Vater oder meine Mutter ist alt, schwer dement, ich kann nicht mehr. Allergrößten Respekt und allergrößtes Verständnis. Die Frage ist, ob nicht unter Umständen so ein klammheimliches Klima auftauchen könnte, zu sagen, Mensch, warum quält er sich noch? Nicht? Sollen wir nicht mal mit ihm reden? Ob er es nicht besser lassen will? Oder, sagen wir mal, noch weiter gedacht. Mal in die Zukunft gedacht, für die ganze Gesellschaft. Nicht? Die Leute werden immer älter. Nicht? Und wollen aber nicht genauso lange arbeiten, dass sie so schnell, wie sie älter werden, wird die Arbeitsdauer nicht verlängert. Nicht? Rentenbereich verlängert sich. Und zwar asymmetrisch übrigens, muss man auch dazu sagen. Nicht? Nichts liegt uns so schwer auf der Tasche in Deutschland, nicht wie Hartz-IV-Empfänger und Unterschichtmenschen im Alter, sondern die sterben im Schnitt zwischen 8 und 12 Jahren schneller als Verbeamtete im mittleren Dienst. Nicht? Also die sind im Alter viel teurer. Nicht? Wenn man jetzt zum Beispiel ein Angebot macht, nicht? Also gut, dem Beamteten Mittelständler im mittleren Dienst brauchen sie kein Angebot, der hat das Angebot jeden Monat auf dem Konto. Nicht? Aber zum Beispiel Leuten so habe nichts und sagt, Mensch, nur Zoff in der Familie, keiner will dich pflegen, wenn du später mal alt bist, jetzt, wenn du jetzt mal hier mit uns einen Vertrag unterschreibst, du kriegst von deinem, ich habe es mal kalkuliert, grob über den Daumen heute, nicht? Von deinem 30. oder 35. Lebensjahr an 2.500 Euro Cash jeden Monat auf die Kralle. Aber mit 75 ist Schluss. Nicht? Da gibt es dann auch kein Verhandeln. Und gut, man könnte sagen, wenn man später Geld gespart hat, kann man sagen, vielleicht ein Jahr noch, mein Enkel wird konfirmiert oder so. Nicht? Könnte man ja machen. Nicht? Aber also nicht mehr wie 2 Verlängerungen. Mehr nicht. Nicht? Und das kann man ja schön gestalten. Sie kriegen anständiges Essen nochmal und eine Kreuzfahrt im letzten halben Jahr. Und dann kommen sie nach Hause, Mordsfeier, schöne Musik, vielleicht auch nochmal ins Musical eingeladen. Ja? Und dann gefühlvoll, schmerzfrei. Und dann hängt ein Bild über der Kommode. Danke, Opa. Das könnte auch passieren. Nicht? Und wenn man es kapitalistisch durchdringt, alles. Wir reden ja auch mittlerweile, sagen, ich habe so viel in diese Beziehung investiert. Wenn sie das vor 30 Jahren gesagt hätte, hätte einer gesagt, die haben sie noch nicht alle am Zaun. Ja? Was, investieren ist doch kein Begriff für eine Beziehung. Das ist bei uns heute Alltag. Ja? Wenn das alles durchdringt und wenn Pflegeheime mittlerweile schon Anlageinvestitionen sind für Hedgefonds, erstklassige, nicht? Weil man so schön am Personal sparen kann, was 75% der Kosten ausmacht, dann könnte man sagen, wir dünnen das aus und bieten den Leuten eine Alternative, selbe Firma, nicht? Die Kreuzfahrt zahlen wir mit, das zahlt sich aus. Also ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie, wenn Sie wirklich nicht mehr wollen. Melancholie übrigens ist keine Krankheit. Wirklich, das ist auch erst mit der modernen Medizin. Alles, was uns nicht fröhlich und dynamisch und leistungsfähig macht und nicht zu Leistungsträgern macht, muss behandelt werden. Melancholie ist ein Lebensgefühl und das kann in manchen Situationen ein angemessenes Lebensgefühl sein. Und in dem Schlamassel, auf den wir uns zubewegen, könnte das für mich ein sehr nachvollziehbares Bewegungsgrund sein, zu sagen, so, ich werde jetzt mal für nächstes Jahr konzipieren, Feierabend zu machen. Ich bin nicht ernsthaft krank, ich habe nur genug. Es reicht. Solange Sie selber entscheiden können, gucken Sie, wen Sie in Ihrem Familien- und Bekanntenkreis haben, dem Sie vertrauen können. Und wenn jemand anders als diese Person mit der Idee kommt, da sollten Sie sich nicht freiwillig vom Acker machen, sondern renitent werden. Also, nicht ganz einfach, die Geschichte. Machen Sie es gut. Georg Schramm!
Ja. Das war Georg Schramm beim 16. politischen Aschermittwoch Berlin, am 26. Februar aufgezeichnet im Theater des Westens. Infos zu allen Künstlerinnen und Künstlern und einen Link zu diesem Abend in voller Länge finden Sie übrigens auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de/querköpfe. Und dort können Sie auch noch mehr von Sarah Bosetti entdecken. Sie ist nämlich die diesjährige Preisträgerin des sogenannten Radio-Oscars, dem Salzburger Stier, vergeben von den öffentlich-rechtlichen Sendern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol. Am 16. Mai wird er im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks hier in Köln überreicht und natürlich präsentiert Sarah Bosetti dort auch noch mehr Liebeslyrik aus ihrem aktuellen Programm. Links zu den Tickets, auch zum umfassenden Rahmenprogramm des Salzburger Stiers, finden Sie ebenfalls auf unserer Seite. Und zur Einstimmung hören Sie jetzt noch einmal Sarah Bosetti beim politischen Aschermittwoch mit einem Brief an ihre Tochter.
Tochter. Bevor du dich über die Anrede wunderst, Tochter, wir haben lange über einen Namen für dich nachgedacht. Ich bin ja immer dafür, Dinge und Menschen nach ihrer Funktion zu benennen. Und deine Hauptaufgabe auf dieser Welt ist es nun mal, unsere Tochter zu sein, uns zu ehren, zu lieben und im hohen Alter unsere Gebisse ans Bett zu bringen. Zumindest ich habe mir das jetzt schon verdient, einfach durch die Schmerzen bei der Geburt. Es wird ja in unserer Gesellschaft selten über das Gebären gesprochen. Und wenn doch, dann sagen Leute sowas wie, ich wünsche dir eine sanfte Geburt. An der Stelle muss ich mal fragen, wer hier hat Kinder? Mal bitte hier rufen, damit die Leute im Radio das hören. Ja, die sehen euch ja nicht. Hier? Okay, einige. Ja, wer von euch mag Kinder? Mal hier rufen. Ah, das sind nämlich nie dieselben. Aber die eigenen findet man schon so ein bisschen, ne? Ich hatte jetzt ja noch nicht so viel Zeit, sie nicht gut zu finden, aber man findet die schon so ein bisschen gut, ne? Naja, dennoch, eine sanfte Geburt, als gäbe es sowas. Aber es ist gut, dass Sie das sagen, denn wenn die Wehen so richtig losgehen und man sich die Seele aus dem Leib schreit, dann hat man dadurch wenigstens jemanden, den man so richtig schön hassen kann. Sanfte Geburt, also wirklich. Oder diese Leute, die immer wieder betonen, was für ein wundersamer, besonderer Prozess die Geburt ist. Natürlich haben sie recht, irgendwie. Aber weißt du, wer auch recht hat? Der Taz-Artikel, in dem ich die treffendste, schönste und poetischste Beschreibung der Geburt gefunden habe. Da stand, Gebären ist, als müsste man einen Ziegelstein kacken. Nun will ich dich nicht beleidigen, Tochter. Aber ich finde, das trifft es ganz gut. Und klar ist das cool, wenn man danach sein Baby im Arm hält, also dich. Man darf halt nur nicht erwarten, dass es aussieht wie ein Baby. Denn egal ob Junge oder Mädchen, es sieht immer erstmal aus wie ein alter Mann. Jedes Neugeborene sieht aus wie ein sehr kleiner Opa. Wenn du Glück hast, hat es keine Pfeife im Mundwinkel. Es wird dann schön, also echt richtig ganz schlimm schön, sodass du nie wieder weggucken kannst. Aber das dauert halt ein paar Tage. Und das sagt einem ja vorher niemand, dass dein Baby erstmal aussieht wie ein blau angelaufener 80-jähriger Kettenraucher. Deshalb also, Tochter. Eigentlich würde ich dir jetzt gerne sagen, dass du alles werden kannst, was du willst, Tochter. Aber es bleibt leider eine Tatsache, dass du mit höherer Wahrscheinlichkeit einen mächtigen Mann heiraten wirst, als zu einer mächtigen Frau zu werden. Deine Chance, irgendwann in deinem Leben sexuell belästigt zu werden, liegt bei fast 50%. Deine Chance, im Vorstand eines DAX-Unternehmens zu landen, liegt bei, naja, seien wir ehrlich, bei ungefähr 0%. Du kannst dir ja nicht mal merken, dass du vor 5 Minuten beide Brüste leer gesoffen hast und unmöglich schon wieder Hunger haben kannst. Wie willst du dir dann merken, auf welchem Offshore-Account du dein Vermögen gelagert hast? Ich kann dir also nicht sagen, was die Welt für dich bereithält. Ich kann dir nur Dinge wünschen. Ich wünsche dir erstens, dass du niemals Nazi wirst. Das scheint zwar gerade irgendwie in zu sein, aber man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen. Und ich weiß nicht genau, wie das passiert mit dem Nazi-Werden, aber ich habe immer das Gefühl, dass die Betroffenen es selbst eigentlich auch doof finden. Warum sonst regen sie sich so auf, wenn man sie beim Namen nennt? Oder anders, wenn Nazis nicht Nazis genannt werden wollen, heißt das dann nicht, dass sogar Nazis wissen, dass Nazis scheiße sind? Das ist kein Schicksal, das ich jemandem wünschen würde. Am allerwenigsten dir, Tochter. Dabei sind Nazis durchaus ein bisschen wie du. Sie verwandeln alles, was man ihnen gibt, in braunen Brei und wundern sich dann, wie unangenehm es sich darin lebt. Habe ich gerade meine Tochter mit Nazis verglichen? Ja, habe ich. Ich bin eine tolle Mutter. Zweitens wünsche ich dir, dass du in einer Welt leben darfst. Punkt. Dass es für deine Zukunft noch eine Welt gibt, in der es sich leben lässt, ist nämlich leider nicht selbstverständlich. Das haben wir ein bisschen verbockt, sorry. Und anstatt jetzt endlich etwas zu ändern, führen wir absurde Diskussionen über Fleisch und Fliegen und Tempolimit und Tamponsteuer. Letzteres hat zwar nichts mit Klimaschutz zu tun, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Regierung da was verwechselt und aus Versehen eine Temposteuer und ein Tamponlimit einführt. Es wäre ungefähr so sinnvoll wie alles, was sie bislang gegen den Klimawandel unternommen hat. Aber hey, zumindest... Zumindest wünschen kann ich dir ja, dass noch ein bisschen Welt für dich übrig bleibt. Am besten eine Welt, in der Frauen so rau sein dürfen wie die Ziegelsteine, die sie eigentlich sind. Und drittens, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, aber drittens, falls du mal darüber nachdenkst, ein Kind zu kriegen, dann wünsche ich dir natürlich eine sanfte Geburt. Vielen Dank.
Das war Sarah Bosetti, aufgezeichnet am 26. Februar im Theater des Westens in Berlin. Und mit auf der Bühne dort standen
Josef Brustmann! Nils Heinrich! Fatih Çevikoğlu! Und Georg Schramm! Und durch den Abend führte Arnulf Ratig.
Das war's mit dem politischen Aschermittwoch 2020 und mit den Querköpfen, für heute zumindest. Am Mikrofon war Daniela Mayer. Machen Sie's gut!
Theater gebracht haben. Kommen Sie gut nach Hause.
Meine Damen und Herren, Rachel und David Henry und die Swing Dance Band.